Lasst uns beten. Herr Jesus, das bekennen wir vor dir, dass wir selber nicht zurechtkommen. Wir haben nicht die richtigen Maßstäbe. Wir nehmen Unwichtiges wichtig und das Wichtigste vergessen wir oft. Wir bitten dich, dass du uns zurechthilfst durch dein Wort. Lass uns erkennen, wer du bist und wer wir sind. Und lass uns im Glauben an dich Halt gewinnen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich war vor wenigen Wochen bei einer Tagung für Theologiestudierende in der Nähe von Leipzig, in Borsdorf, in einem Diakonissenhaus. Und das ist innerhalb der Sächsischen Landeskirche, und die Sächsische Landeskirche kennt im Unterschied zur Württembergischen noch ein bisschen Liturgie. Und da ist mir an dem Wochenende in den nur zwei Tagen etwas aufgefallen, nämlich, dass in den Andachten immer wieder Bezug genommen wurde auf den Wochenpsalm. Und da habe ich gedacht, aha, der Wochenpsalm, der ist bei denen noch präsent. Da können die etwas damit anfangen. Da leben die damit. Und ich habe mich selber an die Brust geklopft und habe mir eigentlich gesagt, das, lieber Hartmut Schmid, muss bei dir auch wieder anders werden, dass du wieder neu mit den Psalmen umgehst. Wenn wir einmal hineinschauen in die Bibel, in das Neue Testament, Jesus und die Apostel, die haben mit den Psalmen gelebt. Am Kreuz betet Jesus Psalm 22. Als sie hinausgingen nach dem Abendmahl in den Garten Gethsemane, da lesen wir, und sie stimmten das Loblied an. Und das Loblied, das war damals Psalm 113 bis 118. Und als der Paulus und der Silas gefangen lag, da lesen wir in der Apostelgeschichte, und sie lobten Gott. Und wir denken immer, was das für tolle Christen waren, dass die im Gefängnis nichts anderes zu tun hatten, als Gott zu loben. Aber wahrscheinlich ist auch an dieser Stelle gemeint, dass sie Psalm 113 bis 118 gebetet haben. Das müssen Sie einmal lesen. Da sind Klagelieder dabei, Loblieder. Sie haben mit den Psalmen gebetet dort im Gefängnis. Nun, in Eidlingen ist man ganz großzügig, da darf man die Texte selber raussuchen. Aber das ist auch gleichzeitig schwierig, man grübelt stundenlang, was nehme ich jetzt? Und nach meiner Erfahrung in Borsdorf habe ich gedacht, jetzt schaue ich nach dem Wochenpsalm. Und das ist nun der Ertrag dieser langen Einführung. Ich lese Ihnen jetzt den Wochenpsalm, Psalm 90. Es wäre schön, wenn Sie eine Bibel dabei haben und mitlesen könnten, Psalm 90, den ganzen Psalm. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Dieser Psalm 90, liebe Schwestern und Brüder, beginnt mit einem Bekenntnis. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Am Anfang dieses Psalmes, und das können wir häufig beobachten, da steht gleich das Wichtigste. Da redet der Beter Gott an. Er sagt du zu ihm. Und er sagt, wer er für ihn ist. Du bist unsere Zuflucht. Gleich bei diesem Wort wird's für die Übersetzer schwierig. Man könnte hier viele verschiedene Worte wohl wählen. Und es gibt auch sehr viele verschiedene Übersetzungen. Und jetzt lasse ich den Theologen einfach beiseite und sage, das ist für uns heute eine Bereicherung. Du bist unsere Zuflucht, unsere Hilfe, unser Schutz oder gar unsere Wohnung. Bei dir bin ich zu Hause. Zu dir kann ich zurückkehren, zu dir kann ich hinkehren, bei dir kann ich mich bergen. Viele Psalmen beginnen mit einem solchen Bekenntnis, mit einem solchen Auftakt. Der bekannteste Psalm 23, da ist auch mit dem ersten Halbvers gleich alles gesagt: Der Herr ist mein Hirte. Wer oder was ist Gott für uns, für dich? Wie könntest du Gott mit einem so kurzen Wort beschreiben? Vielleicht in ein Bekenntnis einstimmen, vielleicht selber sagen, selber formen, selber schreiben. Vielleicht mit einem solchen Bild, Zuflucht, Wohnung, Hirte, wer ist Gott für uns? Der Peter sagt noch mehr über diesen Gott. Es ist der ewige Gott. Er ist für und für von Geschlecht zu Geschlecht. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er war vor der Schöpfung, ehe die Berge wurden, diese Monumente der Schöpfung, die unerschütterlich hart und fest stehen. Vor diesem bist du Gott, der du selbst der Schöpfer bist. Ein ungeheures Wort über Gott am Anfang. Und wenn wir nur diesen Anfang hätten und wir würden jetzt fragen, ja, wie geht's weiter, dann müssten wir sagen, ha, das kann doch nur der Anfang eines Lobliedes sein, oder? Wenn man so von Gott schon beginnt, ja, was kommt dann erst in der Ausführung? Pech gehabt. So geht's nicht weiter. Jetzt kommt ein unglaublicher Kontrast. ganz knallhart, geht der Peter mit uns zurück in unsere Lebenswirklichkeit. Also der zweite Teil dieses Psalms beschreibt die Vergänglichkeit des Menschen. Der ewige Gott steht am Anfang und der sterbliche Mensch, das ist der zweite Teil. Der du die Menschen lässest sterben. Unser Leben ist begrenzt. Wir sind das große Gegenstück, das große Gegenteil zum ewigen Gott. Für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Wir bilden uns ja vielleicht Wunder was ein, dass gerade wir die Jahrtausendmarke erleben dürfen. Und trotzdem, unser Leben vor Gott gleicht einem Tag. Er vergleicht uns mit einer Blume, die am Morgen blüht und am Abend ist sie verwelkt. Jetzt muss ich mal die Männer ansprechen in unserer Mitte. Vielleicht ist es dem einen oder anderen, wie mir zwar selten, aber doch je und dann geschenkt, dass es uns einfällt, wir könnten unserer Frau einen Strauß kaufen. Und was wählt man, um seine Liebe zum Ausdruck zu bringen? Natürlich, eine Rose muss mindestens dabei sein. Und dann steht dieser Strauß schön auf dem Tisch und man freut sich selber drüber und über die Freude der Frau. Und am dritten Tag, da hängt der Kopf der Rose und der Frau und vielleicht bei Mann auch. Dahin nach 3 Tagen. Und wenn die Rose eine Woche überlebt, dann sagt man, Mensch, was war das für ein Gärtner? Eine Woche überlebt, der hat frische Ware, da kaufe ich es nächstes Mal wieder. Und der Psalmbeter Mose sagt, so sind wir. Und es ist ein häufiges Bild in der Bibel. Er führt uns hin in einen Bereich, da kann man zugucken. Da kann man an einem Tag gucken, wie die Sache blüht und verwelkt. Ein Tag und es ist vorbei. So ist unser Leben. Im Gegensatz zu dem, vor dem 1000 Jahre wie ein Tag sind. Liebe Schwestern und Brüder, das wissen wir. Wir wissen um unsere Begrenztheit. Wir wissen um unsere Sterblichkeit. Und trotzdem sind wir Menschen, die vor diesem Wissen davonspringen. Wir wollen es eigentlich nicht wissen. Wenn ich bedenke, dass ich nach biblischem Alter jetzt etwa Halbzeit habe und dann müsste ich schon 80 werden, schon Halbzeit. Und was habe ich bisher gelebt? Die Hälfte meines Lebens saß ich in der Schule und auf der Studierbank. Die Hälfte. Ja Mensch, was habe ich denn gemacht bisher? Und schon Halbzeit. Das ist die Wirklichkeit. Was sind 70 Jahre? Was sind 80 Jahre? Als flögen sie davon. Das ist die Härte unserer menschlichen Existenz. Und es ist gut, wenn wir uns dieser Wirklichkeit immer wieder stellen, wenn wir uns das sagen lassen, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir dieser Wirklichkeit nicht entfliehen. Nun in diesem zweiten Teil des Psalms noch eine wichtige Sache, inhaltlich wichtig. Wer begrenzt das Leben des Menschen? Der du die Menschen lässest sterben. Was ganz wichtig ist, Mose spricht mit Gott über den Tod im Gebet. Weiß nicht, ob Sie das schon einmal getan haben.
Ich habe es noch nie getan. Über den Tod in einer solchen Weise mit Gott gesprochen. Nicht drüber gepredigt. Nicht drüber ein Referat gehalten. Nicht drüber gesprochen, sondern gebetet. Du, Gott, lässt uns sterben. Du rufst uns zurück. Du hast unsere Tage begrenzt. Dieser Psalm ist ganz durch ein Gebet. Und was mir an dieser Stelle jetzt wichtig ist, dass wir das festhalten. Es ist Gott, der unser menschliches Leben nach dem Sündenfall in einer neuen Ordnung für die gefallene Schöpfung begrenzt hat. Gott ist es und kein anderer. Dieser Psalm ist ein Stück weit, das kann man aufzeigen, eine Auslegung von 1. Mose 3. Da gibt es wörtliche Berührungen. Warum sage ich das? Es ist in Gemeinde, Kirche und Theologie etwas ganz Seltsames, dass im Blick auf die Rede vom Bösen wir entweder erleben, dass es ganz ausgeblendet wird oder dass es überbetont wird. Und mir ist das in der letzten Zeit häufig begegnet, dass zu viel über den Bösen geredet wird und zu wenig über Gott. Und gerade an dieser Stelle bei der Auslegung von 1. Mose 3 und bei der Frage, wer begrenzt unser Leben, ist es Gott, der es macht und kein anderer. Damit ist nicht geleugnet, dass es eine böse Macht gibt, dass es den Satan gibt, überhaupt nicht. Aber liebe Schwestern und Brüder, es ist biblisches Zeugnis, dass Gott die entscheidenden Entscheidungen über seine Schöpfung und über seine Menschen nicht aus der Hand gibt. Und deshalb kann die Bibel so ein Thema besprechen und redet nur von Gott. Und deshalb hat der Gläubige nur eine Adresse in seinem Gebet, und das ist Gott. Wir müssen uns hüten, auch in unserer Zeit, dass wir in unserem Reden und Predigen hier keine falschen Schwerpunkte setzen. Der Schwerpunkt der Predigt ist immer die Predigt über Gott. Ich komme zum dritten Teil des Psalms. Wenn Sie eine Bibel haben, die Verse 7 bis 10. Der Psalmbeter bedenkt die Vergänglichkeit des Menschen und er stellt sich die Frage, ja, warum ist der Mensch vergänglich? Und er gibt die Antwort, es ist der Zorn Gottes über die Sünde des Menschen. Wieder in äußerster Knappheit und Klarheit formuliert, Vers 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Punkt. Gottes Zorn steht hinter unserer Vergänglichkeit. Unsere Sünde ist es, die unser Leben begrenzt. Unsere Sünde, auch unsere unerkannte Sünde, stellt Gott vor sich. Ich traf neulich mit einem Mann zusammen, es war kein zufälliges Treffen, es war eine Einladung, ein Freund, ich habe ihn viele Jahre nicht mehr gesehen und dann gab es ein gutes Mahl gemeinsam und so während des Essens zog er seine Brieftasche heraus und dann kam ein Stapel Bilder zum Vorschein. Am schönen Strand in Amerika, die Frau und die Kinder und er selber. Und die wurden dann durchgereicht und das ist ja immer ein Stück Stolz. Da schau an, was aus uns geworden ist. Wir haben es zu etwas gebracht, man kann uns sehen. Unsere Missetat stellst du vor dich. Was sieht Gott an uns, wenn er unsere Bilder rausholt? wenn er uns anschaut, da ist plötzlich nicht nur die schöne Außenansicht, sondern da sieht man wie auf einer Röntgenaufnahme den zerbrochenen Fuß oder das Loch im Zahn. Da merkt man plötzlich und sieht man, was kaputt ist an uns. Da sieht Gott, was nicht stimmt. Unsere Sünde stellst du vor dich. Wenn Gott uns anschaut, das ist für uns nicht so löblich. Da werden wir durchleuchtet. Aber warum wird denn da Gott zornig über uns? Kann ihm das nicht auch gleichgültig sein? Der Zorn Gottes hat folgenden Grund: weil wir durch unsere Sünde Gottes Werk zerstören. Wir schaden mit der Sünde nicht nur uns. Wir zerstören Gottes Werk. Gottes gutes Werk wird durch unsere Sünde kaputt gemacht. Und das ruft seinen Zorn hervor. Darüber ist er enttäuscht. Deshalb begrenzt er unser Leben, weil wir Menschen als gefallene Sünder Zerstörer sind. Liebe Schwestern und Brüder, diese Analyse, die sehr schonungslos ist im Psalm 90, unsere Vergänglichkeit und als Grund unsere Sünde und Gottes Zorn, die bringt uns in eine Krise. Und das merken wir an diesem Psalm. Der Beter sagt nicht, ja, jetzt angesichts von diesen Dingen, jetzt können wir eben nichts machen, jetzt freuen wir halt uns trotzdem und machen das Beste draus. Nein, es sind ganz ernste Worte. Darum fahren unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen sie zu wie ein Geschwätz. Unser Leben ist Mühsal. Es ist vergeblich. Haben Sie das auch schon erlebt? Dass uns unser Leben angesichts unserer Vergänglichkeit wirklich sinnlos vorkommt? Was soll's denn, wenn alles vergeht, wenn mein Leben begrenzt ist, wenn vielleicht meine Lebensarbeit überhaupt niemand fortsetzt, niemand aufnimmt? Warum habe ich mich denn gemüht? Nein, es ist in der Tat auch unser Leben, unsere Endlichkeit, die uns in die Sinnkrise stürzt, und gerade die junge Generation erleidet da so stark. Weil wir auch in unserem Berufsleben heute sehr weit weg sind von der direkten Existenzsicherung, stellt sich die Frage, warum denn? Wozu alles? Unsere Vergänglichkeit und unsere Schuldhaftigkeit stürzt uns hier in diese Krise, auch in die Sinnkrise. Gott, sündig unter Gottes Zorn. Wie können wir diesen Kontrast aushalten? Wie können wir das zusammenbringen? Müssen wir nicht sagen, Gott, du bist oben im Himmel und wir sind eben unten auf der Erde, so wie wir es im Prediger Salomos lesen. Und irgendwie, das bleibt eine Spannung. Wie kann es geschenkt werden, dass dann doch dieses Bekenntnis vom Anfang unser Bekenntnis wird und die Grundlage für unseren Glauben? Darauf antwortet der vierte und der fünfte Teil dieses Psalms. Und bevor wir den lesen und bedenken, singen wir das Lied mit der Nummer 339. So, jetzt haben wir die Antwort gesungen, jetzt können wir eigentlich abschließen. Mir wäre es ein bisschen zu schnell. Das war die gesungene Antwort. Jetzt wollen wir hören, wie kommt der Psalmbeter drauf. Sie müssen entschuldigen, ich bin ein arg logischer Mensch. Ich brauche immer den Weg dorthin. Ja? Ich weiß, dass nicht jeder Mensch gleich denkt, aber für mich ist das wichtig. Und es ist für mich hochinteressant, wie dieser Psalm absolut klar aufgebaut ist und eines aus dem anderen folgt. Nicht? Und jetzt haben wir in der Tat nach der Beschreibung der Vergänglichkeit des Menschen mit der Begründung geht der Psalmbeter weiter und stellt sich die Frage, wie geht das auf diesem Hintergrund? Mit dieser Wirklichkeit über unser Leben, mit dieser Wahrheit, die man eigentlich nicht leugnen kann, wenn man sich nicht selber was vormacht. Wie kommen wir jetzt mit Gott klar? Und da ist der vierte Teil dieses Psalms, Vers 11 und 12, der Wirklichkeit standhalten und klug werden. Der Wirklichkeit standhalten und klug werden. Vers 11. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnst? Ich übersetze diesen Vers wörtlich. Wer erkennt die Kraft deines Zorns, die Macht, die Stärke deines Zorns? Wer erkennt's? Da haben wir dieses Grundproblem von uns Menschen angesprochen, dass wir dieser Wahrheit ausweichen. Wir weichen aus unserer Vergänglichkeit, wir weichen aus unserer Sündhaftigkeit, wir weichen aus dem Zorn Gottes. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist eigentlich verständlich für den Menschen, der Gott nicht kennt. Weil wenn das meine Wirklichkeit ist, mein Vergehen und meine Schuld und der Zorn Gottes, da kann ich ja nicht mehr glücklich werden. Und sehen Sie, so ist es ein Schutz, dass wir dem ausweichen. Tragisch ist, wenn wir dem ausweichen, wenn wir Gott kennen. Und noch tragischer ist, wenn in der Kirche das Evangelium verfälscht wird und gesagt wird, Gott ist nur der liebe Gott. Der ist gar nicht zornig. Und der Mensch ist auch kein Sünder. Der hat viel Gutes in sich. Und überhaupt ist dann Jesus letztlich nicht mehr für uns gestorben, sondern es war ein Justizirrtum. Dort und nur dort, wo wir um Gott wissen und um den stellvertretenden Tod für unsere Schuld, können wir der Wirklichkeit standhalten. Und jetzt sage ich gleich etwas dazu und nehme den Schluss vorweg. Und fröhliche Menschen werden. Christenmenschen, fröhliche Christenmenschen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Wer erkennt die Kraft des Zornes? Wer? Schon damals die Wirklichkeit und die Beobachtung, dass wir Menschen dieser Wirklichkeit ausweichen, ihr Fliehen, sie verdrängen und, ich sage es nochmal, ein Stück ist der Selbstschutz, dass wir nicht krank werden daran, dass wir nicht in die Tiefe der Verzweiflung fallen. Aber wo wir Jesus begegnet sind, können wir der Wirklichkeit unseres Lebens standhalten. Brauchen wir es nicht mehr verdrängen, müssen wir nicht mehr fliehen. Und deshalb betet jetzt der Psalmbeter. Wir merken, wir bleiben immer im Gebet. Dieses wunderbare Wort, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wörtlich, damit wir ein weises Herz bekommen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Merken wir, gegen die natürliche Fluchtbewegung des Menschen, der mit dem Tod nichts zu tun haben will, der ihn wegschiebt, wo es nur geht. lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Nein, Menschen, die Gott kennen, die können dem Tod ins Auge sehen. Die müssen nicht davonlaufen. Die können ihm standhalten. Obwohl, und das möchte ich dazu sagen, dass kein falscher Eindruck entsteht, auch für Christen der Tod furchtbar bleibt. Da gibt es keine Verherrlichung an keinem Punkt. Und auch wir Christen sterben, weil Gott über uns Menschen zornig ist. Das gilt auch für uns. Da gibt es keine Ausnahme. Und wir erkennen die Kraft des Zornes über dem Tod, wenn wir dem Tod begegnen. Wenn wir seine Härte erfahren, die Einsamkeit, das Leiden, die Schmerzen, Tod, die Kraft des Zornes. Aber lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, damit wir ein weises Herz bekommen. Liebe Schwestern und Brüder, was ist Klugheit? Was ist Weisheit? Nicht Intelligenz, nicht IQ, weiß ich wie hoch. Nein, Weisheit ist etwas anderes. Und das merken wir an diesem Psalm. Weisheit ist, dass wir das Leben in seiner Wirklichkeit annehmen können. Und jetzt kommt dazu, in der Gegenwart Gottes, vor Gott. Die Weisheit bringt die Wirklichkeit unseres Lebens vor Gott. Das ist Weisheit. Da, wo wir dem Leben entfliehen, das ist keine Weisheit. Auch wenn wir im Glauben entfliehen, es gibt auch eine gläubige Flucht vor der Wirklichkeit, das ist nicht Weisheit. Der Lebenswirklichkeit standhalten in der Gegenwart Gottes, das ist Weisheit, biblische Weisheit. Und nun fragen wir uns zum Schluss im fünften Teil, wie wirkt sich das aus? Fünftens, abschließender Teil dieses Psalms, die Bitte um Gnade. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. Die Weisheit führt zum Gebet um Gnade. Für die Bibelkundigen oder für die, die es ganz genau interessiert, möchte ich einen kleinen Hinweis geben. Im Urtext steht in Vers 3 und in Vers 13 dasselbe Wort. In Vers 3 heißt, du lässt die Menschen zurückkehren in den Staub. In Vers 13, Herr, kehre du dich zu uns. Meinen Sie diese Gegenbewegung? Gott lässt uns zurückkehren in den Staub und angesichts dieser Tatsache betet der Beter, kehre du dich zu mir. Das ist die einzige Lösung gegen Vergänglichkeit, Sünde und Zorn. Herr, sei gnädig. Und jetzt merken wir, jetzt sind wir am Anfang wieder. Du bist unsere Zuflucht. Ja, was könnte der Bäder sonst sagen? Er könnte sagen, lieber Gott, nimm's doch nicht so genau. Das sagen ja manche Menschen, nicht? Also so ganz genau wird er es doch nicht nehmen. Oder er könnte sagen, lieber Gott, jetzt schau doch mal, ein bisschen was Gutes habe ich doch auch geleistet. Das sagen sehr viele Menschen. Und es steckt mindestens auch in meinem Herzen, das zu sagen. Das ist nämlich die Grundform der Religion. Alle Religion ist Leistungsreligion. Ich bringe dir etwas. Ich tue doch was. So schlecht bin ich doch auch wieder nicht. Also lieber Gott, wenn du eine Waage hast mit zwei Schalen und du legst links meine schlechten Werke und rechts meine guten, ich glaube schon, dass es rechts runter geht. Also anerkenn doch auch was Gutes von mir. Das alles wäre möglich. Und fragen wir uns einmal, wie wir vor Gott reden. All das kommt nicht vor. Herr, sei uns gnädig. Das ist das Einzige. Das heißt, der Beter, der tut nicht ein bisschen an der Wirklichkeit rummontieren, irgendeinen Teil ausblenden oder ein bisschen übertünchen. Er diskutiert nicht und handelt mit Gott, da könnte man nicht vielleicht doch. Sei uns gnädig. Die einzige Bitte. Der einzige Weg. Sei uns gnädig. Du bist unsere Zuflucht. Angesichts der Tatsache, dass Gott über den sündigen Menschen zornig ist, angesichts der Tatsache, dass der ewige Gott unser Leben begrenzt und es der harten Wirklichkeit aussetzt, kennt die Bibel nur eine Flucht. Wohin? Genau zu diesem Gott. Und zu keinem anderen. Und kein anderer Ausweg. Und kein irgendwie Lavieren. Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Du! Sei du uns gnädig. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die einzige Lösung. Nur Gott selber, der über uns verfügt hat, als der allmächtige Gott und der Schöpfer Himmels und der Erde, nur dieser Gott kann auch verfügen, dass unsere Sterblichkeit nicht das letzte Wort ist, sondern dass es da noch etwas anderes gibt. Und jetzt hat diese Bitte um Gnade zwei schöne Auswirkungen. Was trinken Sie morgens zum Frühstück? Kaffee. So mache ich es auch. Aber ab morgen trinke ich was Neues. Herr, fülle mich am Morgen mit deiner Gnade, wörtlich übersetzt. Vor dem Kaffee gibt's noch eine Vorspeise. Schon morgens eine Vorspeise. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind Königskinder. Fragen Sie mal, wer schon morgens eine Vorspeise kriegt. Aber wir bekommen sie. Fülle uns am Morgen zuerst mit deiner Gnade. Das ist das Erste. Sehen Sie, dass wir in dem Bewusstsein aufstehen und an die Arbeit gehen und wissen, das Einzige, was durchträgt, ist die Gnade. Das Einzige. Und deshalb diese Tasse Gnade am Morgen. Und dann fährt der Psalmist fort und sagt, dann können wir fröhlich sein unser Leben lang. Das ist keine aufgesetzte Freude. Sondern, und das ist das Wunder dieses Psalms, das ist die Freude, die der Wirklichkeit des Lebens ins Auge guckt, die sich nichts vormacht über Schuld und Tod und Zorn, die aber weiß, es gibt dagegen nur ein Mittel, und das ist die Gnade. Und wenn ich diese Gnade trinke, jeden Morgen, dann bekomme ich eine Freude, die höher ist als alle Vernunft, wie es Paulus beschreibt, die ich gar nicht erklären kann. Sehen Sie, ich kann Ihnen ja auch nicht vorsagen, wie guter Kaffee schmeckt. Das kann ja kein Mensch erklären. Den muss man entweder trinken oder man lässt es bleiben. Und diese Gnade, die erfüllt uns, oder sie tut es nicht. Und wenn uns diese Gnade erfüllt, da ist Freude möglich, Freude. Und das ist die wahre Freude. Liebe Schwestern und Brüder, die wahre Freude ist die Freude, die aus dem kommt, dass wir im Angesicht Gottes, im Wissen um seine Gnade, der Wirklichkeit unseres Lebens nicht entfliehen. Alles andere ist keine echte Freude. Ist ein bisschen Frohsinn, einen Abend oder einen Tag. Die echte Freude ist die Freude über die Gnade. angesichts der Lebenswirklichkeit. Und die wird geschenkt. Sehen Sie, das kann nur der Glaube. Das können Sie nicht machen. Das können Sie nur, wenn Sie morgens die Tasse Gnade trinken. Und über die Gnade fröhlich werden. Und noch etwas wird geschenkt. Letzter Vers, und der Herr, unser Gott, sei freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Es wird noch etwas geschenkt, das von Gott her dann doch auf mein Leben und Arbeiten einen Sinn fällt. Merken wir, die Gnade hat Auswirkungen. Jetzt könnten kritische Zeitgenossen sagen, ja, lieber Bruder Schmid, das war jetzt schön, Altes Testament, Psalm 90, du hast so wenig von Jesus gesprochen. Ist das noch nötig? Ich habe nicht gefragt, haben wir Jesus nötig? Merken wir, dieser Psalm ist Evangelium im Alten Testament. Merken wir, da sehen wir Jesus durch. Denn der Gott, der unsere Zuflucht ist und von dem wir eines am nötigsten brauchen, nämlich die Gnade, ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in ihm ist diese Gnade Person geworden. Der, der selber gestorben ist und sich dem Zorn Gottes stellvertretend unterworfen hat, um unserer Sünde willen. Er ist die Gnade in Person. Und im Glauben an Jesus Christus dürfen wir versichert sein, dieses Evangelium ist Wahrheit. Nicht unsere Leistung rettet, nicht die Beschönigung unserer Lebenssituation, sondern wenn wir dem standhalten, was Gott über uns sagt, und wenn wir eine Zuflucht suchen, Gott selbst, in seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Du bist unsere Zuflucht. Gerade wenn wir auf unsere Vergänglichkeit sehen, auch in diesen Herbstwochen, wenn wir um Menschen trauern, wenn wir vor unserem eigenen Tod sind, du bist unsere Zuflucht. Du bist unsere Zuflucht, wenn uns bewusst wird, dass wir sündig sind, dass wir dein gutes Werk zerstören, dass wir Beziehungen gefährden. Du bist unsere Zuflucht, wenn uns das gesagt wird, dass dein Zorn über uns berechtigt ist. Wir fliehen zu dir. Wir fliehen zu dir, der du in Jesus Christus, deinem Sohn, uns gezeigt hast, wie du uns liebst. Und dass du uns letztendlich doch nicht vernichten möchtest. Wir fliehen zu dir über der Sinnlosigkeit unseres Lebens und Tuns. Wir fliehen zu dir, der du der Ewige bist. Anfang und Ende. Alles in deiner Hand. Lieber himmlischer Vater, und so bitten wir dich an diesem Tag für alle unter uns, die unter besonderen Lasten leiden, die ihre Schuld in die Tiefe zieht. Wir bitten dich, schenke ihnen den Aufblick auf dich. Und wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir irgendwelche Scheinlösungen für unser Leben suchen. Schenk uns das, dass wir der Lebenswirklichkeit standhalten, mit dir standhalten und dass wir wissen, allein deine Gnade hilft. Fülle uns mit dieser Gnade. Und dann schenk uns auch die Freude an dir. Geh du mit uns in diesen Tag, geh du mit uns in die Woche, die vor uns liegt. Gib, dass wir in all unserem Tun und egal wo wir sind, davon umhüllt sind, dass du unsere Zuflucht bist. Amen.